Verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserem dritten Abend der Vortragsreihe Außenseiter, Zukunftsweiser über Köpfe, die ihrer Zeit voraus sind. Und wir widmen uns Visionären. Und das klingt jetzt sehr eitel, wenn ich meinen Namen direkt im Anschluss sage, wenn ich das Wort Visionär benutze. Ich bin keiner. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule als Professor Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich damit, für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren. Wenn Sie das weitere Programm interessiert, ich lasse es mal wieder umgehen. Wir haben noch viele von diesen blauen Zetteln. Sie eignen sich auch als Bordüre an Tapeten und so weiter. Also wenn Sie ein bisschen heimischen Schmuck brauchen, nur zu. Da lässt sich was holen. Sie haben schon. Wir haben die Reihe gestartet mit Kopernikus, einem Kirchenmann, der in die Sterne schaut, haben letzte Woche ein Flugzeugpionier vorgestellt bekommen. Und heute erheben wir uns anders in die Lüfte. Wir schauen in die Klaviatur eines Dichters, nämlich Flaubert wird uns heute Abend vorgestellt, und zwar von unserer Referentin Olga Mannheimer. Was sollten Sie über sie wissen? Natürlich wie immer mehr, als ich hier erzählen kann, vielleicht ein paar Sätze zu ihrer Person. Frau Mannheimer arbeitet als Publizistin, als Moderatorin, Herausgeberin. Sie haben vielleicht ab und an schon mal den einen oder anderen Text von ihr lesen können, wenn Sie beispielsweise die Zeit lesen, das Zeitmagazin, da ist sie immer mal wieder vertreten, hat auch die eine oder andere Ausgabe redaktionell konzipiert und berät die Redaktion, hat Anthologien herausgegeben, zum Beispiel zur polnischen Literatur. Was muss man noch wissen? Sie hat natürlich studiert und einerseits ein literaturwissenschaftliches Studium, Romanistik, Slavistik gemacht und Komparatistik, also vergleichende Literaturwissenschaft. Zum anderen hat sie auch noch eine Ausbildung als Dolmetscherin in den Knochen. Und das ist wahrscheinlich eine gute Basis, um uns Flaubert näher zu bringen. Ich werde heute hier Platz nehmen, weil ich verpflichtet worden bin, Ihnen ab und an noch irgendwas zwischendurch vorzulesen. Aber nun viel Vergnügen mit dem Vortrag von Frau Mannheimer. Ganz drin. Okay, ja. Das müsste gleich.
Nein, immer noch nicht?
Doch.
Doch. Fangen wir mit einer alten Geschichte an, aus der vorchristlichen Zeiten. Herodot, der altgriechische Geschichtsschreiber, berichtet von dem jungen korinthischen Tyrann Periander, der einen erfahrenen Herrscher, Thrasybulos von Milet, um Rat fragen ließ. Und zwar wollte er von ihm erfahren, wie er sich denn am besten an der Macht halten könnte. Und deswegen schickte er ihm einen Boten. Und als dieser Bote zurück in Korinth angekommen war, sagte er seinem Herrn, dass das Treffen mit dem Tyrann von Milet leider erfolglos war. Er hätte nichts erfahren. Der Tyrann von Milet ist nämlich, während ihm der Bote die Bitte des Periander vorbrachte, ist der andere Tyrann einfach über ein Weizenfeld spaziert und er hat einzelne aus der Masse herausragende Getreidehalme herausgerissen, um sie dann wegzuschmeißen. Sonst aber gab er dem Boten keine Antwort. Periander allerdings hat die Botschaft verstanden. Er ließ umgehend in seinem Reich alle herausragenden Persönlichkeiten ermorden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie Sie sehen, kann das herausragend auch manchmal gefährlich sein. Das sage ich jetzt nicht nur wegen meiner eigenen Körpergröße. Das Talent hat an sich schon einen subversiven Charakter. Wer Talent hat, hat eigene Visionen, hat Vorstellungen, die nicht der Allgemeinheit entsprechen. Und wer neue Wege geht, eigenständige Gedanken entwickelt, der erregt oft Anstoß oder er provoziert gar einen Skandal. Man denke nur an Jesus Christus. Übrigens, der Umkehrschluss funktioniert nicht. Nicht jeder, der einen Skandal provoziert, hat notwendigerweise Talent. Wer etwa den Sender RTL kennt, weiß vielleicht, was ich meine. Also heute ist die Rede von einem Außenseiter, Gustave Flaubert, dessen Werk Mitte des 19. Jahrhunderts zum Skandal wurde und heute als ein Wegweiser des modernen Romans gilt. Flaubert hat von 1821 bis 1880 gelebt, meistens in der Normandie. Und was ihn unter anderem so besonders macht, ist, dass er als einer der ersten Schriftsteller die Faszinationskraft der Banalität entdeckt hatte. Und er hat die Banalität mit einer an Besessenheit fast grenzende Leidenschaft erforscht. Das schlägt sich in seinen Büchern nieder. Diese Bücher sind voll, Sie werden das nachher hören, voll von sehr genau beschriebenen Alltagsdetails. Und Flauberts Helden sind meistens vollkommen unheroische Durchschnittsmenschen, die banale Ansichten vertreten und diese auch noch unoriginell formulieren. Wenn Sie zeitgenössische Romane lesen, werden Sie sich vielleicht fragen, was ist bitte daran so ungewöhnlich? Aber Mitte des 19. Jahrhunderts war das Interesse an der Mittelmäßigkeit etwas gänzlich Neues. So neu, dass zum Beispiel folgende Charakterschilderung bereits Aufsehen erregte. Spricht hier jemand Französisch? Naja, also ich sage es jetzt für Sie auf Französisch, nein, ich sage es erst auf Deutsch, auf Französisch klingt es besser. Charles' Konversation war platt wie ein Gehweg und alle Weltsideen defilierten darauf in ihrer gewöhnlichen Tracht. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire. Damit wäre schon eine Figur aus dem Roman Madame Bovary eingeführt. Charles ist der Mann, der Ehemann von Emma Bovary und das ist ihre Sicht aus ihrem Ehemann. Ich werde Ihnen gleich etwas mehr über diesen Roman erzählen und anschließend, wenn wir noch dazu kommen, vielleicht auch über die Materialsammlung, die diesem Roman zugrunde liegt und die unter dem Titel Wörterbuch der Gemeinplätze nach Flauberts Tod erschienen ist. Noch eine Frage, hat jemand hier vielleicht schon Madame Bovary gelesen? Na, vielleicht holen Sie es nachher nach. In beiden Büchern, Madame Bovary und das Wörterbuch der Gemeinplätze, geht es nicht zuletzt um die unheilvolle Macht der vorgefertigten Ansichten. Madame Bovary, Flauberts erstes gedruckte Werk, das er 51 beginnt, erscheint im Jahr 1856 in einer Zeitschrift, La Revue de Paris, und die Handlung beruht auf einer banalen banalen Zeitungsbericht über den Selbstmord einer Arztgattin in der Provinz. Diese Selbstmörderin hat Flaubert zu der Figur von Emma Bovary inspiriert. Emma ist eine junge Frau, die in einer kleinen französischen Stadt in der Normandie einen unbedeutenden Landarzt heiratet, Charles Bovary, die sich in ihrer Ehe langweilt, fremdgeht, Schulden macht, ihren Ehemann finanziell und gesellschaftlich ruiniert und die sich schließlich als junge Frau vergiftet. Neu an dem Roman Madame Bovary war neben der Banalität dieses Sujets die unpersönliche Erzählperspektive und Flauberts äußerst nüchterne, sezierende, fast chirurgische Stil. Sein Wunsch, den er in einem Brief formuliert, war ein Buch über nichts. Ein Buch ohne äußeren Anker, das sich von alleine halten würde durch die innere Kraft seines Stils. Und bereits damit entwickelt Flaubert ein neues literarisches Programm. Ein Programm, das aus der Abkehr von der Romantik entsteht und das später dann Realismus bekommt. Und ein Programm, das die Gegenwart in ihrer Banalität schonungslos entlarvt. Kennzeichnend für den Realismus, wie er bei Flaubert jedenfalls betrieben wird, ist die Teilnahmslosigkeit des Erzählers. Eines Erzählers, der so gut wie gar nicht in Erscheinung tritt, wie das Flaubert zu zitieren, so wenig wie Gott in der Natur sichtbar ist. Und ein Erzähler, der kaltblütig wie ein Wissenschaftler sein Forschungsobjekt, den Durchschnittsmenschen, studiert. Doch hinter diese Unbewegtheit verbirgt sich Flauberts Ironie. Er macht sich gewissermaßen über den Kopf seiner Figuren hinweg über sie lustig, indem er dem Leser zu verstehen gibt, dass sie nicht ganz so ernst zu nehmen sind. Und die Ironie gilt unter anderem der Angst des mittelmäßigen Menschen vor der Mittelmäßigkeit, von der gesellschaftlichen oder gefühlsmäßigen Mittelmäßigkeit. Und diese Angst ist das, was Emma Bovary umtreibt. Der Name Emma Bovary ist jedem Franzosen geläufig, weil das mittlerweile Schullektüre ist. Früher ein Skandal, heute Schullektüre. Übrigens ein Buch, das nicht, also ich würde es nicht auf dem Schulprogramm setzen, weil sich das nicht Jugendlichen auf Anhieb erschließt. Wir kommen vielleicht nachher darauf zurück, wenn man eben das Wörterbuch der Gemeinplätze nicht kennt, versteht man nicht, was sich hinter diesen banalen Beschreibungen verbirgt. Emma steht als Symbol für eine exaltierte Einbildungskraft, die sie nicht zuletzt der Lektüre trivialromantischen Romanen verdankt und die dazu führt, dass sie in ihren kleinen bourgeoisen provinziellen Verhältnissen sich sehr unwohl fühlt und den Alltag nicht bewältigen kann. Emmas Vorstellungskraft ist geprägt von kitschigen Romanszenen, in denen es meistens um Liebe und Liebhaber geht, in denen wunderschöne Damen in einsamen Pavillons in Ohnmacht fallen, in denen treue Boten geheimnisvolle Briefe übermitteln, in denen edle und mutige Männer wunderschöne Jungfrauen umarmen und das Ganze ist begleitet von Stoßgebeten, von Herzschmerz, von Tränen, Küssen und Schwören, von Mondschein und Nachtigallen, von dem Gesang sterbender Schwäne, Harfenklänge über tiefschwarze Seen und Ähnliches. Und genau diesen Kitsch verwechselt Emma mit einem intensiven inneren Gefühlsleben. Hier eine Leseprobe, die zeigt, wie sich diese Art Romanlektüren auf ihre Imagination ausgewirkt hat und wie diese Vorstellung, die sie von einem erfüllten Leben hat, mit der sie umgebenden Realität kontrastiert.
Alles, was sie direkt umgab, langweiliges Ackerland, schwachsinnige Kleinbürger, Mittelmaß des Lebens, schien ja eine Ausnahme auf der Welt, ein besonderer Zufall, in dem sie gefangen saß, und jenseits davon erstreckte sich ins Unendliche das weite Land von Seligkeit und Leidenschaft. Sie verwechselte in ihrem Begehren die sinnlichen Genüsse des Luxus mit den Freuden des Herzens, die Eleganz der Lebensart und die Feinheiten des Gefühls. Brauchte die Liebe nicht, indischen Pflanzen gleich, vorbereitete Böden eine besondere Temperatur? Die Seufzer im Mondschein, die langen Umarmungen, die Tränen, die auf hingegebene Hände fallen, All der Aufruhr des Fleisches und die Sehnsüchte inniger Zuneigung waren also nicht zu trennen vom Balkon der großen Schlösser, die voller Zerstreuung sind, von einem Boudoir mit Seidengardinen, einem dicken, weichen Teppich, gefüllten Blumenschalen, einem erhöht stehenden Bett, auch nicht vom Glitzer der Edelsteine und den Nestelschnüren der Livree. Der Bursche von der Poststation, der jeden Morgen kam, um die Stute zu striegeln, schlurfte mit seinen derben Holzpartien durch den Flur. Sein Kittel war löchrig, seine Füße steckten nackt in Schlappen. Das war der Groom, der Reitknecht, in kurzer Hose, mit dem sie Vorlieb nehmen musste. Sobald seine Arbeit fertig war, ließ er sich für diesen Tag nicht mehr blicken. Wenn Charles heimkehrte, stellte er sein Pferd nämlich selbst in den Stall, nahm den Sattel ab und zog den Halfter über, während das Dienstmädchen ein Bund Stroh brachte und, so gut es ging, in die Futterkrippe warf.
Also aufgeladen mit diesen hohen Erwartungen, muss Emma von ihrem bescheidenen Leben in der Provinz und von ihrem braven, aber unbedeutenden Ehemann enttäuscht werden und an der Realität scheitern. Wie Sie schon erfahren haben, sie bringt sich am Ende um. Interessant ist aber nicht so sehr die Handlung dieses Romans, die ja eigentlich ein Buch über nichts ist. Interessant ist Emmas seelisches Porträt. Und dieses Porträt, wie es Flaubert zeichnet, ist eine Mischung aus Frustration und Langeweile, aus Trägheit und aus Exaltiertheit. Und diese Gefühlsdynamik wird bis heute als Bovarisme bezeichnet. Ein Terminus, den ein französischer Philosoph nach dem Roman geprägt hat und der exemplarische Bedeutung erhielt. Emma verkörpert eine bestimmte Form des Selbstbetrugs. Genauer gesagt die menschliche Neigung, sich selber besser vorzustellen, als man ist. Hochtrabende Ambitionen zu kultivieren, ohne sich die Mittel zu geben, diese Ambitionen zu erfüllen. Eine Neigung, die vielleicht einige von Ihnen auch bei sich entdeckt haben. Ich denke, dass der Erfolg dieses Romans sich nicht zuletzt der Tatsache verdankte, dass es eine sehr verbreitete menschliche Neigung ist. Flaubert hat sie jedenfalls bei sich selber festgestellt. Einer seiner berühmtesten Selbstaussagen lautet: Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary, das bin ich. Also auf die Frage, wer ist Madame Bovary, er nannte nicht die Selbstmörderin aus der Provinz, Delphine Delorme, sondern sagte, das bin ich selber, das ist mein seelisches Porträt. Der Unterschied zwischen der Romanfigur Emma und dem Romanautor Flaubert besteht darin, dass Flaubert nicht auf sich selber hereinfällt. Das heißt, er nimmt seine Wünsche nicht für die Realität. Emma hingegen, als Opfer ihrer hochtrabenden Selbstvorstellungen und Wunschträumen, erleidet der Illusion und gerade deswegen gibt sie geistlosen und gefühlslosen Verführern nach, weil sie ihre Selbstvorstellung mit romantischen Klischees entsprechen und sie damit umschmeicheln. Und gerade deswegen, weil die Liebe hier nur in Form romantischer Stereotypen geäußert wird, gerät jeder Liebesdialog in dem Roman zu einer grotesken Farce. Sie hören jetzt gleich ein Fragment. Es geht, das ist aus dem ersten Teil des Romans, ein Zusammentreffen der Provinzgesellschaft. Und in dieser Gesellschaft spielt übrigens der Apotheker Monsieur Homais, den Sie gleich hören werden, eine herausragende Rolle, weil er immer versucht, mit seinem Wissen zu glänzen. Aber vielleicht noch vorab, bevor du liest, vielleicht sage ich Ihnen, wenn Sie den Roman nicht kennen, es ist nicht ganz einfach die Absicht sofort zu durchschauen. Achten Sie darauf. Wir haben hier zwei Formen des Diskurs. Der Liebesdiskurs, der platt und dämlich ist und in seinen pseudo-artistischen Emotionen absolut konventionell ist. Und dieser Diskurs begegnet einem anderen, ebenso doofen Diskurs von dem Apotheker Homais. Mit anderen Worten, das, was Sie jetzt hören werden, es ist alles fake. Ein falsches Kunstgefühl trifft auf falsches Wissen. Auf der einen Seite ein groteskes Liebespaar, das sämtliche poetische Stereotypen durchdekliniert, und auf der anderen Seite ein hirnloser Trottel, der sein dürftiges Viertelwissen suffisant und selbstzufrieden ausbreitet.
Die Rolle liegt mir. Emma erschien als Erste, dann Félicité, Monsieur Leroux, eine Amme, und Charles in seiner Ecke musste man erst wachrütteln, denn er war mit Einbruch der Nacht fest eingeschlafen. Homais stellte sich vor. Er bezeugte Madame seine Verehrung, Monsieur seinen Respekt, sagte, es freue ihn sehr, dass er sich habe gefällig erweisen können, und fügte offenherzig hinzu, er wäre so frei gewesen, sich selbst einzuladen, seine Frau sei ohne ihn verreist. Als Madame Bovary in der Küche war, trat sie an den Kamin. Mit zwei Fingerspitzen ergriff sie ihr Kleid in der Höhe des Knies, zog es hinauf bis zu den Knöcheln und so, nahe der Flamme, über der sich drehenden Lammkeule, wärmte sie ihren Fuß in seinem schwarzen Stiefelchen. Das Feuer erleuchtete sie ganz und gar, drang mit grellem Schein durch das Gewebe des Kleides, die ebenmäßigen Poren ihrer weißen Haut und sogar durch die Augenlider, mit denen sie hin und wieder blinzelte. Ein tiefes Rot glitt über sie, wenn durch die halboffene Tür der Wind hineinfuhr. Auf der anderen Seite des Kamins stand ein junger Mann mit blondem Haar und betrachtete sie stumm. Da er sich in Yonville sehr langweilte, er war dort Kanzlist bei dem Notar Guillaumin, pflegte Monsieur Léon Dupuis, denn er war es, der zweite Stammgast im Lion d'Or, den Beginn seiner Mahlzeit hinauszuzögern. In der Hoffnung, irgendein Reisender, mit dem er den Abend verplaudern könne, werde sich im Gasthof zeigen. An Tagen, da er mit seiner Arbeit fertig war, musste er, was hätte er auch sonst tun sollen, wohl oder übel pünktlich sein und von der Suppe bis zum Käse Binets Anblick ertragen. Hoch erfreut folgte er deshalb dem Vorschlag der Wirtin, in Gesellschaft der Ankömmlinge zu speisen. Und man ging in den großen Saal, wo da Madame Lefrançois zur Feier des Tages vier Gedecke hatte auflegen lassen. Homais bat um Erlaubnis, seine griechische Mütze aufzubehalten aus Angst vor Schnupfen. Dann wandte er sich an seine Tischnachbarin. »Madame ist gewiss ein wenig müde. Man wird so entsetzlich durchgerüttelt in unserer Hirondelle.« »Das ist richtig«, antwortete Emma. »Doch eine Abwechslung bereitet mir immer Vergnügen. Ich komme gern anderswohin.« »Es ist so trübsinnig«, seufzte der Kanzlist, »festgenagelt am selben Ort zu leben.« »Wenn Sie wie ich«, sagte Charles, »ständig auf dem Pferd sitzen müssten.« »Dennoch«, erwiderte Léon, an Madame Bovary gerichtet, »gibt es nichts Angenehmeres, scheint mir, sofern man es kann«, fügte er hinzu. »Übrigens«, sagte der Pharmazeut, »ist die Ausübung der Medizin in unserer Gegend nicht sehr anstrengend. Der Zustand unserer Straßen erlaubt es nämlich, mit dem Cabriolet zu fahren, und im Allgemeinen wird recht gut bezahlt, denn die Landwirte sind wohlhabend. Bei uns gibt es in medizinischer Hinsicht neben den gewöhnlichen Fällen von Darmkatarrh, Bronchialkatarrh, Gallenleiden und so weiter hin und wieder zur Erntezeit ein bisschen Wechselfieber, doch alles in allem kaum etwas Ernstes. Nichts Besonderes zu vermerken, außer die vielen Skrofeln, die sich mit den beklagenswerten hygienischen Zuständen in unseren Bauernhäusern zusammenhängen. Ach, Sie werden gegen unzählige Vorurteile anzukämpfen haben, Monsieur Bovary. Unzählige gewohnheitsmäßige Eigensinnigkeiten, gegen die alle Anstrengung ihrer Wissenschaft tagtäglich stoßen werden. Denn man nimmt immer noch Zuflucht zu Novenen, zu Reliquien, zum Pfarrer, anstatt sich in selbstverständlicher Weise an den Arzt oder Apotheker zu wenden. Und doch ist das Klima, ehrlich gesagt, keineswegs schlecht. Wir haben in der Gemeinde sogar ein paar 90-Jährige. Das Thermometer, ich habe es genau beobachtet, fällt im Winter bis auf 4 Grad und erreicht in der warmen Jahreszeit 25, allerhöchstens 30 Grad Celsius, was maximal 24 Grad Romür entspricht oder, anders ausgedrückt, 54 Grad Fahrenheit, englische Messung, mehr nicht. Und tatsächlich sind wir einerseits durch den Wald von Agri von den Nordwinden geschützt und andererseits durch die Anhöhe Saint-Jean vor den Westwinden. Diese Hitze freilich, die wegen des vom Fluss aufsteigenden Wasserdampfs und des zahlreichen Viehs auf den Wiesen, das, wie Ihnen bekannt ist, viel Ammoniak ausstößt. Also Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, nein, nur Stickstoff und Wasserstoff. Und die, weil sie den Humus der Erde aufsaugt, weil sie alle die verschiedenen Dünste miteinander mengt, sozusagen bündelt und sich von alleine, sofern es welche gibt, mit der in der Atmosphäre vorhandenen Elektrizität verbindet und auf die Dauer wie in tropischen Ländern gesundheitsschädliche Miasmen hervorbringen könnte. Diese Hitze, sage ich, wird nun aber gerade auf der Seite, von der sie kommt und von der sie vielmehr kommen müsste, nämlich auf der Südseite, durch die Südostwinde gemäßigt, die, nachdem sie sich unterwegs von alleine über der Seine abgekühlt haben, manchmal ganz plötzlich über uns herfallen, wie die Brisen Russlands. Haben Sie hier in der Umgebung wenigstens ein paar Spazierwege? Wandte sich Madame Bovary wieder an den jungen Mann. Oh, nur sehr wenige, antwortete er. Es gibt einen Ort, der die Weide genannt wird, oben auf den Höhen am Waldrand. Manchmal gehe ich sonntags dorthin, verweile mit einem Buch und betrachte den Sonnenuntergang. Ich finde nichts so schön wie Sonnenuntergänge, erwiderte sie, vor allem jedoch am Meer. Oh, ich liebe das Meer, sagte Monsieur Léon. Und scheint Ihnen nicht auch, bemerkte Madame Bovary, dass der Geist freier schwebt über dieser grenzenlosen Weite, deren Betrachtung einem die Seele erhebt und Gedanken an Unendlichkeit eingibt, an Ideale? Das Gleiche gilt für Gebirgslandschaften, erwiderte Léon. Ich habe einen Cousin, der im vergangenen Jahr durch die Schweiz gereist und hat mir gesagt, man könne sich die Poesie der Seen gar nicht vorstellen, den Zauber der Wasserfälle, die gewaltige Wirkung der Gletscher. Man sieht Föhren von unglaublicher Länge, quer über den Wildbächen, Hütten, hoch über Abgründe hängend und 1000 Fuß unter einen ganze Täler, wenn die Wolken aufreißen. Ein solches Schauspiel muss Begeisterung wecken, zum Gebet verleiten, zur Schwärmerei. Deshalb wundere ich mich auch nicht mehr über jenen berühmten Musiker, der, um seine Fantasie stärker anzuregen, vor einer beeindruckenden Landschaft Klavier zu spielen pflegte. Musizieren Sie auch selbst? Fragte sie. Nein, aber die Musik bedeutet mir viel, antwortete er. Ach, hören Sie nicht auf ihn, Madame Bovary, unterbrach Homais, über seinen Teller gebeugt. Das ist reine Bescheidenheit.
Es ist vielleicht nicht ganz einfach, solchen Texten nur beim Zuhören zu folgen. Ich empfehle Ihnen, das Buch zu lesen, deswegen halten wir auch die Lesepassagen sehr kurz. Wer die Absicht, die ironische Absicht dieser Dialoge durchschaut, findet sie wahrscheinlich ziemlich amüsant. Aber hinter diese inhaltliche Leere der Dialoge steht auch etwas Tragisches. Darin zeigt sich die Unfähigkeit der Figuren, eine echte Kommunikation zu führen. Also sie reden sozusagen im kontaktfreien Raum, indem sie nur Klischee hin und her werfen und nicht wirklich von sich und ihren Gefühlen sprechen. Und das Aufzeigen dieser Unfähigkeit, wirklich zu kommunizieren, kündigt bereits das moderne Theater an, das sich dann im 20. Jahrhundert etwa mit Ionesco oder Samuel Beckett vollends entfalten wird. Wie war die Wirkung dieses Romans? Nun, also wie gesagt, das Neue trifft nicht unbedingt auf Begeisterung. Sehr oft erregt es die Gemüter. Und diese Flauberts Erzähltechnik, man nennt das Le Style indirect libre, die direkte erlebte Rede, richtungsweisend für den modernen Roman, war damals etwas vollkommen Neues. so neu, dass es missverstanden würde. Das heißt, das Zurücktreten des Erzählers und die unmittelbare Wiedergabe von Emmas Gefühlen hat für Verwirrung gesorgt. Und zwar hat man einfach den Autor mit der Figur verwechselt. Insbesondere warf man ihm vor, dass er sich nicht moralisch von seiner Figur distanziert, wie das ein auktorialer, das ist der allwissende Erzähler, etwa bei Balzac, oft tut. Nach dem Erscheinen des Romans in der Zeitschrift 1856 findet sich Flaubert vor Gericht und die Anklage wirft ihm die Verherrlichung des Ehebruchs vor. Und nicht nur die Verherrlichung des Ehebruchs, sondern allgemein den Verstoß gegen die öffentliche und religiöse Moral sowie gegen die Sittlichkeit. Damit Sie sehen, worin im 19. Jahrhundert ein solcher Verstoß gegen die Sittlichkeit schon bestehen könnte, möchte ich Ihnen eine sehr kurze Passage, eine halbe Seite vorlesen lassen, weil der Staatsanwalt diese Passage mit besonderer Heftigkeit angeklagt hat. Und wenn man die Anklage liest, dann bekommt man den Eindruck, dass es sich bei dieser Seite um ein geradezu pornografisches Stück handelt. Wir werden das gleich hören. Wer sich an dieser Stelle in Sicherheit bringen will und sich den Rest des Vortrags ersparen möchte, kann natürlich diesen Hinweis dazu nutzen, den Saal zu verlassen. Weil ich sehe, Sie sind hier in Konstanz um Ihr sittliches Empfinden weniger besorgt, als man es damals in Paris war. Sie hören das auf eigene Verantwortung. Es ist eine Szene aus der Einladung, die Charles und seine Gattin von dem lokalen Adligen bekommen. Es ist ein Ball im Schloss, das Emma vollends den Kopf verdrehen wird.
Einer der Walzertänzer, den alle zwanglos Vicomte nannten und dessen weit ausgeschnittene Weste auf der Brust saß wie angegossen, forderte Madame Bovary noch ein zweites Mal auf und versicherte, er wolle sie führen und sie werde ihre Sache gut machen. Sie begannen langsam, wurden dann schneller und schneller, sie drehten sich. Alles drehte sich um sie herum, die Lampen, die Möbel, die Täfelungen und das Parkett, wie die Scheibe um ihre Achse. Als sie an den Türen vorbeikamen, schmiegte sich der Saum von Emmas Kleid an die Hose. Ihre Beine drängten ineinander. Er blickte auf sie herab, sie blickte zu ihm hinauf. Ihr schwindelte, sie blieb stehen. Sie tanzten weiter und der Vicomte führte mit noch schnellerer Bewegung, verschwand mit ihr bis ans Ende der Galerie und dort, nach Luft ringend, beinahe fallend, lehnte sie für einen Augenblick den Kopf an seine Brust. Und dann brachte er sie immer noch drehend, jedoch behutsamer zurück an ihren Platz. Sie ließ sich gegen die Wand sinken und legte eine Hand vor die Augen.
Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht enttäuscht. Aus Zeitgründen verzichte ich jetzt darauf, aus der Anklage des Staatsanwalts zu zitieren. Und das tue ich nur, weil mir Professor Friedrich körperliche Strafe angedroht hat, wenn ich zu lange spreche. Aber es ist schade, weil diese Anklage an sich unglaublich komisch ist. Sie ist nämlich wie von Flaubert entworfen. Also sie wäre der idiotischen Figur des Apothekers Homais würdig. Es geht, also im pompösen, hochtrabenden Ton wird dauernd die Moral angeklagt und angefordert und verteidigt. Und es scheint völlig selbstverständlich für den Staatsanwalt, im Übrigen aber auch für den Verteidiger, was noch interessanter ist, dass die vornehmliche Rolle der Literatur darin besteht, sittlich einwandfreie Vorbilder zu liefern. Eine Ansicht, von der wir uns heute sehr weit entfernt haben. Und wenn das heute so klar ist, dass die Literatur nicht in erster Linie eine didaktische, moralische Aufgabe hat, so verdanken wir das nicht zuletzt auch eben dem Erfolg von Flaubert, der bis heute anhält. Auch wenn Flaubert wenn in Flauberts Verständnis von Literatur ihre Rolle nicht darin besteht, ein Vorbild der Sittlichkeit zu liefern, so geht es ihm durchaus auch um Moral, und zwar um die Moral einer bürgerlichen Gesellschaft, die sich als Wächter der Sitten geriert und die zugleich aber gegen ihre eigens proklamierte Werte verstößt. Eine Gesellschaft also, die im Grunde nur von einer brüchigen Fassade zusammengehalten wird. Eine Gesellschaft, die so wie Emma unter dem, was ich vorher als Bovarismus genannt habe, leidet. Das heißt, eine Gesellschaft, die auf sich selbst hereinfällt, ihr Wunschbild für Realität hält und währenddessen von Langeweile zernagt, treibt sie ihrem Untergang entgegen. Flaubert verteidigt sich in diesem Prozess mit dem Argument, man muss sich hier nicht ihn, sondern die Gesellschaft anklagen, eine Gesellschaft, die die Menschen nicht zu Werten erzieht, sondern zum Kitsch und die nicht Moral, sondern Klischee produziert. Das Klischee ist übrigens das sprachliche Pendant zum Kitsch. Kitsch ist der Inhalt, das Klischee ist seine sprachliche Ausdrucksform. Sozialkritik gehört heute zum Grundrepertoire der modernen Literatur. Im 19. Jahrhundert machte sie einen Schriftsteller noch zum Außenseiter. Was immer man auch dem Schriftsteller Flaubert vorwarf, also Ehebruch, Verherrlichung und so weiter, das war nicht der eigentliche Skandal. Ehebrüche gab es und die wurden auch in der Literatur beschrieben. Wir reden hier übrigens von einer Zeit, in der die meisten französischen achtbare Bürger eine Mätresse hatten und in der man an oder weniger jeder Straßenecke ein Bordell fand. Ich erinnere an ich habe ihn vorher nicht genannt, der Untertitel des Romans bei Madame Bovary ist Sitten in der Provinz. Und der eigentliche Skandal besteht in Flauberts tiefen, unverkennbaren Verachtung für das Bürgertum und in der Entlarvung dessen Geisteslosigkeit. Und so gesehen ist übrigens dieser Roman genau die Zumutung, von der der Staatsanwalt gesprochen hat. Diese Spießigkeit greift Flaubert nicht direkt an. Seine Verachtung artikuliert sich nur indirekt, das heißt durch Ironie. Also wir haben schon vorher gesagt, es gibt keinen präsenten Erzähler in diesem Roman. Der Autor lässt die Figuren für sich selber sprechen. Und diese Figuren formulieren vorgefertigte Meinungen, die sie nicht in Frage stellen. Und in diesen Meinungen klingen alle Klischees und Gemeinplätze der Epoche an. Die Schlussfolgerung, also die Urteile, überlässt Flaubert dem Leser. Unverkennbar aber ist in seiner Schreibweise, dass er von der Dummheit ebenso angewidert wie fasziniert ist. Also er verspottet in erster Linie die Selbstgefälligkeit, die prätentiöse Selbstgefälligkeit der Bourgeoisie, die Verhaltensweisen und Redeweisen gedankenlos reproduziert. Und diese mechanische Reproduktion von Klischees verhindert echte Gefühle. Das heißt, statt Gedanken und Emotionen handelt es sich eigentlich nur noch um Attitüden. Das heißt, alle Figuren in Madame Bovary haben eins gemeinsam, das, was sie gemeinsam haben, ist das, was Flaubert für den Fluch seiner Epoche hält. Das ist das stereotype Denken, der Mangel an Originalität, vorhersehbare und oberflächliche Gefühle, aber vor allem der Mangel an jeglichem Bewusstsein dafür, dass das eben so ist. Wir sind, also Flaubert beginnt Madame Bovary 51, da ist er etwa 30 Jahre alt und er ist herangereift in einer Zeit, die man als die Juli-Monarchie nennt. Das ist eine Zeit, als der sogenannte Bürgerkönig Louis-Philippe an die Macht kommt. Die revolutionären Ideale sind längst passé. Auch Napoleon ist natürlich ist längst verschwunden. Es ist der Triumph der Bürgerlichkeit. Und in diese Bürgerlichkeit artikuliert sich tatsächlich die ganze Dummheit der Zeit. Flaubert ist von dieser Dummheit umzingelt. Er kann sie nicht ausstehen. Aber was kann man in einer Situation tun, wenn man Dummheit nicht erträgt und sie ringsum um sich erlebt? Also das weite Suchen nützt nichts. Die Dummheit ist überall. Flaubert wählt eine Art Immunisierungsstrategie. Genau hinhören, den Feind kennenlernen. Die vielfältigen Erscheinungsformen der Dummheit beobachten und auflesen, wie seltene Spezies. Und er sammelt sie und beobachtet sie wie ein Forscher, der ein Übel studiert, um es besser bekämpfen zu können. Und dieses Übel, die Dummheit, zeigt sich am deutlichsten in den Gemeinplätzen der Zeit. So beginnt Flaubert etwa um 1850 mit seiner Sammlung. Diese Sammlung, die dann eben später unter dem Titel Wörterbuch der Gemeinplätze erschienen ist, bildet die Grundlage der Dialoge, nicht nur in Madame Bovary, auch in anderen Romanen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Und man kann Madame Bovary, wenn Sie dieses Buch lesen wollen und nicht sogleich den Eingang finden, das war immer auch mein Rat an die Studenten, fangen Sie an mit dem Wörterbuch der Gemeinplätze. Das hilft ungemein, den Roman zu verstehen. Ich möchte Ihnen vielleicht ein paar Beispiele jetzt aus diesen Gemeinplätzen geben. Eintrag Angst. Sie können übrigens auch mitspielen und ich gebe Ihnen ein paar Beispiele und wenn Ihnen selber etwas einfällt, sind Sie herzlich dazu aufgefordert, Sie auch, Professor Friedrich, Ihre Einfälle hier zum Besten zu geben. Angst verleiht Flügel. Diplom, amtlicher Ausweis für Studienabschluss, beweist gar nichts. Dummköpfe. Denken anders als man selbst. Instinkt ersetzt die Intelligenz. Optimist, ein anderes Wort für Dummkopf. Porträt, das ist meine Lieblinge. Porträt, das Schwierigste ist, das Lächeln wiederzugeben. Schach, zu ernsthaft für ein Spiel, zu seicht als Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, was sich hier unter dem Oberbegriff Gemeinplatz versammeln lässt, sind nicht nur Gemeinplätze. Genau genommen ist das ein Katalog, das in verschiedene Kategorien zerfällt. Das sind also nicht nur Denk- und Ausdrucksstereotypen, es sind auch Pseudodefinitionen, es sind zum Teil sind das auch Nonsensdefinitionen, es sind auch Ratschläge, sind Zitate, es sind sehr oft ästhetische und moralische Urteile oder auch Kalauer. Ich gebe Ihnen noch ein paar Beispiele und Sie können versuchen, das einzuordnen. Die sind oft sehr kurz, diese Einträge. Entrüstet, immer zutiefst, gilt bis heute übrigens. Also wenn Sie die Presse lesen, Sie werden sich wundern, wie oft man, er war zutiefst entrüstet, findet. Epakte, goldene Zahl. Sonntagsbuchstabe auf Kalender. Man weiß nicht, was es ist. Epoche, die unsere. Man wettere dagegen kommt immer wieder vor, zum Beispiel bei Krieg steht auch man wettere dagegen. Und auch diese Einträge sind immer noch aktuell. Man könnte immer noch heute sagen, Krieg, man wettere dagegen. Epoche, man wettere dagegen. Also wir haben schon immer in schlechten Zeiten gelebt.
Aber noch nicht in so schlechten wie heute.
Danke. Sie sind, wie gesagt, eingeladen, sich zu beteiligen. Ich möchte jetzt, bevor wir das vielleicht zusammen spielen, zum Schluss etwas sagen. Also ja, vielleicht ist noch eine Sache zu bedenken. Also diese unpersönlichen Stereotypen, die bedenkenlos, also gedankenlos Sprach- und Denkmuster wiedergeben, erinnern daran, dass Flaubert im Zeitalter der mechanischen Fabrikation lebt. Das heißt, in einer Zeit, in der Güter massenhaft reproduziert werden, alle gleich. Und wenn ein solches Verfahren auf Gedankengüter überspringt, dann entstehen Klischees, die den Prägestempel der Blödheit tragen. Und was Flaubert zeigt, sind diese wechselseitigen Verblödungsprozesse, die in einer Gesellschaft ablaufen, indem man sich gegenseitig mit Dummheit ansteckt, indem man einfach das wiederholt, was der andere irgendwo schon gehört und selber zum Besten gibt. Man könnte auch sagen, Plattitüden pflanzen sich durch Teilung fort. Und das Interessante ist auch noch, dass paradoxerweise entstehen Plattitüden oder Gemeinplätze gerade dann, wenn man etwas ganz Besonderes sagen möchte. Ein Beispiel unter dem Antrag Daguerreotypie, das ist ein anderes Wort für damals Fotografie, steht, ersetzt die Malerei. Fotografie ersetzt die Malerei. Ist Ihnen auf Anhieb klar, warum das ein blöder Gemeinplatz ist? Was würden Sie sagen? Ja, natürlich. Aber es ist eine gewisse Selbstverständlichkeit. Würden Sie heute noch sagen, das Auto hat die Kutsche ersetzt? Meine, wenn das so ist, dann ist es nicht der Rede wert. Aber es hat noch einen anderen Vorteil, wenn Sie in Stereotypen reden. Es ist angenommen, Sie haben keine Ahnung von der Fotografie, Sie wissen überhaupt nicht, wie das funktioniert und wie das ist. Aber Sie können trotzdem sich den Anschein geben, der Sache überlegen zu sein, indem Sie gedankenlos nachplappern, was Sie irgendwo mal gehört haben. Fotografie ersetzt die Malerei, Auto ersetzt die Kutsche. Heute sagt man, das E-Book wird die Print, das gedruckte Buch verdrängen. Also ein Klischee meiner Branche ist eben, das E-Book verdrängt das gedruckte Werk. Wir werden sehen. Aber ich habe es jetzt gerade auf der Buchmesse mindestens 50 Mal gehört. Wenn man in diesen Formen redet, was passiert dann? Wir hören nicht ein Individuum, sondern wir hören ein Kollektiv. Eine Gruppe, sei eine soziale Gruppe oder eine berufliche oder eine Kultur, was auch immer. Das sind Klischees, die entstehen in einem bestimmten Mikrokosmos, können aber auch sich verbreiten. Und indem sie einfach mechanisch weitergegeben und verbreitet werden, das ist so diese Ansteckungsgefahr mit Dummheit, entsteht eine Art Herdeneffekt. Wobei in der Herde gibt es natürlich auch Vorteile. Man ist von der Mühe befreit, eigenständig zu denken und man hat nicht das Risiko, eine eigenständige Position einzunehmen, die einen unter anderem etwa zum Außenseiter machen könnte. Also die überkommenen Ideen bieten die Bequemlichkeit einer allgemeingültigen Wahrheit und die Sicherheit des Konformismus. Und das Beste daran ist, dass wer einen Gemeinplatz formuliert, tut es oft in der Überzeugung, einen echten, witzigen Einfall zum Besten zu geben. Es ist auch eine Form des Bovarismus, an die eigene Originalität zu glauben, wenn man Plattitüden in der Art von Käse schließt den Magen. Kennen Sie das? Oder höre ich das nur immer? Meistens begleitet auch noch von den besonders idiotischen Kommentaren, der Franzose sagt, Käse schließt. Ich habe es in Frankreich erstens nie gehört, zweitens schließt der Käse insofern nicht den Magen, als man ihn auch durchaus als Aperitif, als Vorspeise, als was, sie, also was immer es schließt nicht den Magen. Es schließt ungünstig. Vielleicht das Gehirn.
Es wäre auch ungünstig.
Ja. Ich würde gerne nachher mit Ihnen vielleicht über Ihre eigene Erfahrung mit Geschiss sprechen. Vielleicht nur zum Schluss. Über die Wirkung des Wörterbuch der Gemeinplätze. Also diese Ratschläge und Empfehlungen, die sich darin finden, wie in einem Konversationslexikon, die waren übrigens damals sehr in Mode, die Konversationslexika erlaubten einem in Gesellschaft zu glänzen, ohne sich wirklich mit etwas auszukennen. Aber dieses Buch hat sich hinsichtlich des erwünschten Effekts eigentlich in sein Gegenteil verkehrt. Wer diese Ratschläge und Konversationsempfehlungen folgt, macht sich lächerlich. Das Ziel des Wörterbuchs ist also die Wiedergabe der Gemeinplätze, die darin gesammelt sind, zu unterbinden. Es ist gewissermaßen ein Gebrauchsverhinderungsbuch. Flauberts Vorstellung war, wenn man das Wörterbuch der Gemeinplätze gelesen hat, dürfte man nicht mehr zu sprechen wagen, aus Angst, einen der Sätze zu gebrauchen, die sich darin befinden. Also er war schon ziemlich boshaft. Flaubert wird übrigens bei diesem Prozess 57 freigesprochen und der Prozess wirkt sich, das gilt auch noch bis heute, man könnte auch im Gemeinplatz sagen, wirkt sich auf den Verkauf des Buches positiv aus. Aber auch wenn er nicht nur vom Publikum, sondern von vielen seiner zeitgenössischen Kollegen verehrt wurde, wurde Flaubert nie in die Académie française aufgenommen. Vielleicht ein Glück. Etablierte Fachleute rufen selten Umbrüche hervor und schaffen selten etwas Neues. Sie haben naturgemäß zu viel Respekt vor der Tradition, deren Erfüllung sie ihren Erfolg verdanken, wie etwa eben die Schriftsteller der Académie française. Neue Gedanken kommen meistens von den Außenseitern. Weil nur die Außenseiter den notwendigen Abstand haben, die sie etwas Neues erfinden lässt. Das heißt, Flauberts Außenposition, seine Distanz zu den vorherrschenden Ideen seiner Zeit, die er mit einer rasenden Leidenschaft verfolgte und aufspießte, wie Schmetterlinge, also eben die Distanz dazu, und natürlich der damit einhergehende Mut, eigenen Vorstellungen zu folgen. All das waren die Voraussetzungen für die Erneuerung der Erzählkunst, die ihn bis heute als einen der herausragenden Schriftsteller der Weltliteratur erscheinen lässt. Was kann man von Flaubert lernen? Natürlich kann man an ihm Ironie üben und lernen, wie Ironie funktioniert. Man kann aber noch etwas anderes lernen, und zwar, wie man der Dummheit begegnet. Dummheit, um einen anderen Schriftsteller zu zitieren, den wir beide kennen, ist eine Himmelsmacht. Das heißt, sie lässt sich nicht ausrotten. Das tun sie mit einem Übel, das so mächtig ist. Also die Macht des Spruches ist, wenn Sie nur die Werbesprüche, Geiz ist geil, ich bitte Sie, also das setzt sich durch. Ja, also die Macht des Spruches ist schwer zu bekämpfen. Die Dummheit kann man nicht besiegen. Was kann man tun? Ich bitte um Vorschläge. Gut, angesichts der knappen Zeit. Was man an Flaubert sieht, es gibt Eine Möglichkeit, es wäre schon nicht schlecht, wenn man sich nicht daran beteiligt. Das hört sich jetzt vielleicht einfacher an, als es ist. Sich nicht an der Dummheit beteiligen, bedeutet, sich ständig in Acht zu nehmen. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Sprache die Gedanken bestimmt, das bedeutet, dass Stereotype, Redewendungen produzieren Stereotype Denkweisen. Und das heißt, achten Sie auf Ihre Sprache, auf die Bilder und Ausdrucksweise, die Sie benutzen. Und um das jetzt mal ein bisschen zu üben, würde ich vorschlagen, vielleicht fangen wir beide an, wenn Sie dazu Lust haben. Also ich hatte vorher schon ein Beispiel gegeben. Käse schließt den Magen. Fällt Ihnen etwas ein? Am liebsten wäre mir natürlich, wenn Sie genug Mut haben, Ihre eigenen Redewendungen hier zu nehmen. Ja?
Ja, zum Beispiel bewegte Uhren gehen langsamer. Die gesamte Relativitätstheorie ist eine Verlängerung der allen Ablaufen.
Mach mal bitte.
Die Relativitätstheorie ist eine Verdummung der allen Nachlaufen. Da ich die Relativitätstheorie ehrlich gesagt nicht verstanden habe, bin ich mir nicht sicher.
Was ist? Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen Theorien, die vielleicht en vogue sind, und Redewendungen. Ich denke, Flaubert ging es tatsächlich um Redewendungen en Detail. Und da haben wir, glaube ich, alle welche im Gepäck. Ich habe zum Beispiel gerade welche im Gepäck. Ich habe mich gerade selbst beobachtet. Ich habe Redewendungen im Gepäck. Also ich sage öfter mal, dass ich was im Gepäck habe.
Ja.
Als Metapher. Ja. Ja.
Davon sind wir ein Stück betroffen.
Ja, aber nur ein Stück weit.
Ein Stück weit betroffen, von dass du das im Gepäck hast.
Es war, dieses Stück weit war ein Partikel, ein Wort, das mir in der Psychiatrie unter den Pflegern, Ärzten permanent begegnete. Also Psychologen haben es immer mit einem Stück weit.
Das war ein Stück weit.
War jedenfalls damals so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist.
Aber wenn Sie Politiker reden, beobachten, neulich war im Zeitmagazin ein Artikel von Martenstein zu dieser Frage, hat es vielleicht jemand gelesen, liest jemand Zeitmagazin? Ja, über das sozusagen, er hatte 56 Mal gezählt zum Beispiel.
Etwas deutlich machen,
ja.
Sich zurückerinnern.
Ja, sehr gut. Sich zurückerinnern ist wunderbar, das notiere ich. Weil ich sammle jetzt nämlich auch, sich zurückerinnern, genial.
Die kleine Probe aufs Exempel bei solchen Konstruktionen, die mit solchen Partikeln arbeiten, ist, sie umzudrehen. Also wenn man sich zurückerinnern kann, dann müsste man sich ja auch vorauserinnern können.
Ja? Ja, deswegen ist das so schön, zurückerinnern. Ja. Nehme ich sofort in die Sammlung auf. Also es können auch so Karlauer sein, also wie gesagt, das sind jetzt nicht nur sind Redewendungen, aber auch verbreitete, zum Beispiel, weiß nicht, ob Sie gemerkt haben, es hat sich in den letzten 10 Jahren auch epidemisch verbreitet. Welches Wort fällt Ihnen, welches Adjektiv fällt Ihnen zum Wort Katastrophe ein, auf Anhieb? Wenn Sie die Süddeutsche zum Beispiel lesen, weiß nicht, ob man hier die Süddeutsche liest? Jahrhundertkatastrophe? Ja, jede zweite Katastrophe ist eine Jahrhundertkatastrophe. Sehr gut. Wir haben sie jedes Jahr.
Auch jedes Hochwasser übrigens.
Auch jedes Hochwasser ist ein Jahrhundert. Was noch? Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass die Journalisten sehr gerne von der humanitären Katastrophe reden? Es hat überhaupt keinen Sinn. Es gibt humanitäre Hilfe. Und es gibt Naturkatastrophen, bei denen Menschen sterben. Aber aus der humanitären Hilfe ist zum Beispiel humanitäre Katastrophe entstanden. Ein völlig sinnloser Begriff, den Sie aber sehr oft finden
Wenn Sie ihn genau nehmen, heißt es, das Humanitäre ist die Katastrophe.
Vielleicht stimmt das sogar.
Vielleicht, also dann könnte es ja auch wieder hinkommen.
Manche Wahrheiten. Also gut, wenn wir dabei sind, ich habe mich zurückgehalten, aber über die Macht der Dummheit, jetzt einer meiner Lieblingssätze, auch als Beispiel für Flaubert Stil. Der Roman beginnt mit dem Erscheinen von Charles, der in eine Schulklasse tritt. Und es ist die berühmte Beschreibung seiner Mütze. Es handelte sich um eine jener Kopfbedeckungen gemischter Natur, welche Elemente der Pelzkappe, der Tschapka, des runden Huts, der Otterfellkappe und der Zipfelmütze in sich vereinte, ja, um eins jener armselige Dinge, deren stumme Hässlichkeit die gleiche ausdrucksvolle Tiefe besitzt wie das Gesicht eines Schwachsinnigen. Warum ich das so gut finde? Weil man versteht sofort, was er damit meint. Dass das Gesicht eines Schwachsinnigen, heute darf man das, glaube ich, nicht mehr so nennen. Nee. Politisch korrekt ist es nicht, aber es gibt immer noch Schwachsinn, auch als krankhafte Form. Und man versteht, dass das Gesicht eines Schwachsinnigen tatsächlich eine Tiefe ausdrucken kann. Und so kann mancher Schwachsinn, wie etwa tatsächlich humanitäre Katastrophe, naja, wir sind ja letztendlich für diesen Planeten eine Katastrophe, das stimmt. Was fällt Ihnen zum Begriff Humor ein? Lauter bitte.
Schwarzer Humor, sagen Sie. Ja.
Ja, schwarzer Humor ist kein Gemeinplatz. Es gibt tatsächlich so etwas wie einen schwarzen Humor. Das würde ich jetzt nicht unter.
Aber ist der schwarze Humor als Redewendung nicht ein Gemeinplatz für schwarzer Humor?
Okay.
Dass Frauen auf Männer mit Humor stehen.
Das ist gut. Also das könnte als Eintrag gelten. Humor wirkt auf Frauen.
Ja, stimmt.
Sie reden aus Erfahrung?
Stimmt nicht.
Oh. Müssen Ihre Nachbarin fragen, aber gut.
Jetzt weiß ich, woran das liegt.
Kennen Sie den Ausdruck, Humor ist, wenn man trotzdem lacht? Ein solcher Ausdruck ist zum Beispiel ein Beispiel für eine zu Volksdummheit geronnenem einstigen Geistesblitz. Also der Erste, der das sagte, den kann man nicht mehr ermitteln, weil das wurde so oft zitiert und kopiert, dass man nicht mehr die Autorenschaft feststellen kann. Aber der das zum ersten Mal sagte, ja, stimmt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Aber wenn man das schon 100 Mal gehört hat und jeder das von sich gibt, als hätte er das gerade erfunden, dann vergeht einem der Humor, mir jedenfalls.
Ich glaube, das ist auch ein Grund wahrscheinlich, dass es kontextfrei ist. Ja? Also der Geistesblitz ist womöglich in einem Zusammenhang gefallen und hat dieses trotzdem in einen ganz bestimmten Zusammenhang gerückt. Der ist aber irgendwann nicht mehr da. Die Wendung wird aber weiter benutzt.
Ja? Genau.
Und dann dreht sie hohl.
Also,
ja, und in dem Tragischen im Übrigen ist auch oft etwas Komisches. Also das, was das Groteske ergibt, ist der komische Element des Tragischen, etwas, was Samuel Beckett sehr gut ausgedrückt hat. Bis zum Äußersten gehen, dann wird Lachen entstehen. Gute Übersetzung von Caracollo, aber auf Französisch richtig gut. On fasse le pire jusqu'à ce qu'il fasse rire. Also dem Schlimmsten ins Gesicht schauen, jetzt wörtlich interlinear, dem Schlimmsten ins Gesicht schauen, fast, bis es einem zu lachen bringt. Nur so ausgedrückt wirkt es nicht. Also insofern ist Krolows Übersetzung bis zum Äußersten gehen, dann wird Larven entstehen, nicht schlecht. Ist auch im Grunde dasselbe wie der Ausdruck Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Mitglieder.
Wie bitte?
Mitglieder.
Ja, das feministische Ihnen. Ich habe gehört, dass es hier nur noch Professorinnen in Deutschland demnächst geben wird, in bestimmten Bundesländern.
Ich freue mich schon sehr drauf.
Ja. Ja, das ist zum Beispiel. Achten Sie darauf, wenn Sie Zeitung lesen, wenn Sie Werbesprüche hören. Im Übrigen, wir sind alle nicht frei davon. Auch aus Zeitgründen verzichte ich jetzt darauf, aber es gibt, ich empfehle Ihnen, im Internet nachzuschauen unter Broder, wie heißt seine Seite?
Henrik Broder, ja. Mhm.
Ja, die Achse des Guten, Henrik Broder, er hat eine Liste mit Begriffen, die zu Kontaktabbruch führen. Und das sind so Sachen wie Menschen im Lande, auf gleiche Augenhöhe, Jugendliche mit Migrationshintergrund, das alles verstehe ich. Und dann steht plötzlich spannend statt interessant. Also ich muss gestehen, spannend benutze ich auch. Also mir war nicht klar, dass spannend jetzt, da ist es schon ein bisschen streng, nicht wahr?
Ja? Broder ist gerne streng.
Ja. Er ist gerne streng, ja. Aber es geht auch darum, sich selber tatsächlich zu beobachten, in unsere Sprache, ja?
Ich hätte einen. Was verknüpfen Sie mit dem Wort Sinn? Das meistens auch. Macht Sinn, ja? Ist eine Wendung, die etwa 15 Jahre alt ist. Da ist irgendein Parlamentarier der vorletzten Reihe auf einer USA-Reise gewesen und hat die Wendung to make sense gehört und hat die wörtlich übersetzt. Es funktioniert nur nicht, weil to make im Englischen eine andere Bedeutung hat als machen im Deutschen. Fehlübersetzung. Hat aber einen ganz, ganz schicken Vorteil aus der Sicht des Politikers. Der kann nämlich jetzt sagen, Steuererhöhungen machen Sinn. Bedeutet, der Sinn entsteht aus der Sache selbst. Was aber ziemlich blödsinnig ist, weil Sachen keinen Sinn haben. Das ist eine Zuschreibungskategorie. Deswegen hieß es früher mal, es ergibt Sinn, es hat einen Sinn, es erscheint mir sinnvoll. Da ist immer noch die Bindung an den Sprechenden dran. Aber jetzt, bei es macht Sinn, kann ich sozusagen Objekte in die Rolle bringen, ihren eigenen Sinn hervorzurufen.
Was bei Steuererhöhung ja sowieso sehr fragwürdig wäre, aber gut.
Aber das macht dann schon.
Wir können es auch umdrehen. Ich gebe Ihnen ein paar Stichworte, aber wenn Sie wollen, können Sie uns Stichworte geben. Aber jetzt mal zum Beispiel Spinat. Danke. Und die etwas ambitioniertere Form des Gemeinplatzes wäre, also das ist die primitive, enthält viel Eisen, die raffiniertere wäre das berühmteste, der berühmteste Kommafäller der Ernährungswissenschaft. Hm. Muss man das erklären?
Ja, Sie kennen den Hintergrund nicht. Unser eins hat als Kind Tonnen Spinat essen müssen, weil mal bei einer Pressekonferenz, glaube ich, war es, ein Komma verrutscht ist. Die Welt meinte, die Kinder hätten einen Eisenmangel und über Spinat wurde gesagt, er habe viel Eisen. Und diese Mehr ist entstanden, weil ein Komma um drei Stellen verrutscht ist. Deswegen mussten wir so in unserer Jugend viel Spinat essen und die Väter häufig die Küche streichen.
Ja, aber, also es gibt ja verschiedene Stufen.
Aber das ist ein schönes Beispiel, weil das, was dir und auch mir noch als gemeint
hat... Nur dir, also ich bin jünger.
Naja, aber was uns als Gemeinplatz erscheint, du hast es angebracht, Entschuldigung, ja. Erscheint den meisten gar nicht mehr als Gemeinplatz. Also das wandelt sich.
Das wandelt sich natürlich.
Das hängt von dem Hintergrundwissen ab.
Ja, es gibt zeitgebundene und es gibt natürlich zeitlose. Geld. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, ist aber nicht schlecht. Aber es gibt einen alten, antiken Spruch.
Zeit ist Geld.
Zeit ist Geld. Ja,
Geld stinkt.
Geld stinkt nicht. Wissen Sie noch, worauf das zurückgeht? Genau. Ja, und bis heute ist dieser Spruch, Geld stinkt nicht. Wo Sie auch besonders viele Klischees finden, sind, also was ich wahnsinnig gerne lese, sind zum Beispiel Heiratsanzeigen, aber auch Bewerbungsschreiben. Möchte mich neuen Herausforderungen stellen oder sich einen neuen Tätigkeitsfeld erschließen. Also ich verstehe nicht, dass Leute das immer noch schreiben. Das war vielleicht irgendwann Ausdruck einer besonders raffinierten Ausdrucksweise, aber indem man das reproduziert, wollen Sie vielleicht Stichworte geben?
Es traut sich niemand.
Es traut sich niemand.
Glauben Sie denn, dass Sie frei sind von?
Ich habe noch, ja. Ah, das ist eine gute Frage. Ja. Nein, weil da sprechen Sie etwas an. Es gibt natürlich konventionelle Höflichkeitsformen. Sie sind banal, sie sind konventionell und sie sind ein Ritual. Ich finde das besonders gefährlich, diese Formeln mit Originalität aufladen zu wollen. Also ich würde eher davon warnen. Das ist so wie guten Tag. Ja? Also wenn Sie guten Tag sagen oder wie geht es Ihnen oder ich freue mich Ihnen mitzuteilen. Wir müssen unterscheiden zwischen Gemeinplätze, ich hoffe, dass Sie mir nicht widersprechen, und akzeptable Konventionen der Kommunikation. Erinnern Sie sich, als die Anrufbeantworter aufkamen und am Anfang war immer der Spruch, Sie können nach dem Biebton eine Nachricht hinterlassen. So, das fanden viele zu banal. Und dann kamen irgendwelche Sprüche von Kindern. Dann erinnerst du dich daran? Nein? Also ich weiß nicht, vielleicht nur in meinem Bekanntenkreis. Also man wollte das origineller machen. Also wie gesagt, ein Gemeinplatz kann schnell entstehen, wenn man Originalität anstrebt. Also wenn Sie an einen Freund schreiben, können Sie schreiben, was Sie wollen. Aber in einem Bewerbungsschreiben, anstatt freundliche Suche mit ausgesuchten Grüßen, mit, ich weiß nicht, was könnte man da machen?
Versuchen Sie es doch mal mit untertänigst.
Ja.
War mal in.
Aber die Frage ist sehr gut, tatsächlich, die Grenze ist natürlich fließend.
Hochachtungsvoll.
Naja, nee, das ist, ja, wenn Sie einem Minister schreiben, ist hochachtungsvoll angebracht. Und wenn das der Präsident ist, mit vorzüglicher Hochdacht. Das sind Konventionen. Oder Ihrem Professor.
Na? Ich glaube, dass man womöglich unterscheiden muss, welche Funktionen die haben. Ja, also das eine sind die Konventionen, die einfach, naja, sozusagen so ein bisschen Schmieröl für den Alltag sind. Ja? Und das ist sehr anstrengend, sich da irgendetwas anderes auszudenken und es wirkt auch sehr schnell sehr bemüht und dadurch verschwendet man Zeit an einem Punkt, an dem man sprachlich nicht so wahnsinnig viel holen kann. Die Redewendungen und so weiter, die haben eher einen metaphorischen Charakter und die Sprachbilder, die man da erzeugt, die können natürlich irgendwann abstumpfen. Ja? Sie sind für irgendeine Zeit gemacht und neu und frisch und wenn man sie oft genug gehört hat oder zu oft gehört hat, wirken sie alt und schal. Und dann haben sie genau den Effekt nicht mehr, den man sich eigentlich verspricht, nämlich dass man etwas eröffnet, dass man Aufmerksamkeit erregt und Zuwendungen bekommt und so weiter. Ja, da sollte man eher investieren.
Ah ja, das ist kein Gemeinplatz. Es gibt natürlich auch sprachliche Ungetüme, die kein Gemeinplatz sind, ja?
Design. Design.
Design.
TUI-Design. TUI-Design ihren Urlaub.
Ja. Ach so, ja, das ist gut. Ja, Design, es wird alles designt. Auch die, es gibt auch keine normale Friseure mehr, glaube ich, sondern nur noch, ja.
Frische Ideen.
Ja, sehr gut. Frische Ideen. Das ist so wie eine ergebnisoffene Diskussion. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Wenn Politiker verhandeln, sie diskutieren ergebnisoffen. Das ist ja beachtlich.
Dabei wäre einem eine gut abgehangene Idee viel lieber. Ne?
Was Flaubert manchmal macht, dass er so Querverweise schreibt. Brünette feuriger oder sinnlicher als die Blondine. Und bei der Blondine steht sinnlicher als die Brünette. Oder, also mein Schlussgemeinplatz wäre Vortrag, siehe Lesung. Lesung immer zu lang. In diesem Sinn, meine Damen und Herren, danke für Ihre Beteiligung und für Ihr Kommen. Und ich wünsche noch einen weiteren schönen Abend und achten Sie darauf, was Sie hören, bevor Sie achten, was Sie sagen.
Herzlichen Dank, Olga Mannheim.